Wir begrüßen Sie zu dieser Kurzfortbildung zum Thema unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Ich darf Ihnen gleich meine Co-Vorsitzende vorstellen, das ist die Oberärztin Bangert. Sie leitet die Allergieambulanz an der Hautklinik im AKH, an der Universitätsklinik, und ist, ich glaube, wir kennen uns jetzt seit über 20 Jahren, also eine sehr fundierte Allergologin. Und besonders geeignet, um zu diesem Thema heute über Arzneimittelnebenwirkungen zu sprechen.
Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Schönen guten Abend auch von meiner Seite in das Publikum. Ich freue mich, dass dann doch so viele gekommen sind, und auch hallo zu Hause. Ich darf Ihnen gleich den Dozent Dr. Stefan Wöhr vorstellen. Er ist vom Floridsdorfer Allergiezentrum einer der Leiter. Er ist ein absoluter Experte auf dem Feld der Allergologie. Ich glaube, jeder kennt ihn. Es gibt niemanden, den man besser fragen kann, wenn man eine Frage hat bezüglich Allergologie. Wir werden uns bemühen, Ihnen einen Überblick zu geben über Arzneimittelreaktionen, über seltsame Fälle. Vielleicht auch ein paar Fälle von uns haben wir mitgebracht, damit Sie ein bisschen mitdenken können und vielleicht auch was mitnehmen. Und ja, ich hoffe, Sie lernen was. Und ich würde sagen, fangen wir gleich an, oder?
Gut. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie es so ist, wir wurden gebeten, hier zu zeigen, dass es, wenn man unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen redet, hat man meistens keinen Conflict of Interest, weil ja, gibt es wenige, die daran Interesse haben. Wie es so ist, wenn man über so ein Thema redet, kommt der interessante Fall heute Vormittag, eine Patientin aus Bulgarien mit einem beglaubigten übersetzten Brief und einer schweren Kiefereiterung, die seit 8 Jahren unendlich mal voroperiert wurde, und der Florian Thalhammer, also Mr. Antibiotik, schickt sie mit einem großen Fragezeichen, und da steht tatsächlich, so gut wie jede Antibiotikagruppe, die Sie sich irgendwie vorstellen können, in dieser Liste. Die Frage, die sich hier stellt, ist das glaubhaft? Und darunter diesem Thema, oder das ist so die Grundidee, die viele, die sich mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen beschäftigen, sind mit solchen Zuweisungen konfrontiert. Was ist denn überhaupt eine unerwünschte Arzneimittelwirkung? Es gibt, ganz grob gesagt, ein ganz wichtiges Konzept, wo ich Sie bitten möchte, sich das zu verinnerlichen. Es gibt die pharmakologisch erwartbaren Nebenwirkungen, die sogenannten Typ-A-Reaktionen. Sie sind pharmakologisch erklärbar, vorhersehbar, dosisabhängig und rational. Rational ist gemeint, ich kann sie mir durch den Wirkmechanismus erklären. Das heißt nicht, dass sie leicht oder ungefährlich sind. Eine klassische Sache sind die Magenblutungen nach Aspirin. Das ist direkt durch die Cyclooxygenase-Hemmung zu erklären und durch den blutverdünnenden Effekt auf die Blutblättchen. Eine klassische Typ-A-Nebenwirkung. Typ-B-Nebenwirkungen sind nicht pharmakologisch erklärbar, nicht vorhersehbar, nicht dosisabhängig, und sie haben vor allem keinen vorhersehbaren Charakter. Also es ist so, man kann auf Penicillin einfach allergisch werden oder eben nicht. 2 klassische Beispiele für die Typ-A-Nebenwirkung: der Durchfall auf Antibiotika. Klar, wir brauchen unsere guten Bakterien, um überhaupt verdauen zu können. Töten wir sie ab durch Antibiotika, ist der Durchfall eine notwendige Folge, früher oder später. Aber das makulopapulöse Arzneimittelexanthem nach einem Amoxicillin, das kriegt nicht jeder. Wenn wir jetzt genauer hineingehen, und den Rest des Vortrags beschäftigen wir uns ausschließlich mit Typ-B-Nebenwirkungen, denn nur Typ-B-Nebenwirkungen haben überhaupt einen Sinn, dass wir sie weiter abklären. Und ein Gutteil davon sind tatsächlich allergische Reaktionen. Das heißt, allergische Reaktionen sind unter den Typ-B-Nebenwirkungen wieder nur eine Untereinheit. Und für die Allergologie wesentlich ist dieses grundlegende Konzept: Typ-1-Allergie ist IgE vermittelt und kann theoretisch über die Mastzellaktivierung zum Schock führen. Typ-4-Allergie, und die ist in der Arzneimittelnebenwirkung eigentlich die häufigere und wichtigere, ist T-Zell vermittelt und wird nie zu einem Schock führen, sondern wird vor allem kutane und auch Lebernebenwirkungen, manchmal auch Nierennebenwirkungen hervorrufen. Also das ist ganz wichtig, wenn wir über Allergien reden, was wir uns immer fragen, in welcher Welt befinden wir uns, in der Typ 1 allergischen Welt oder in der Typ 4 allergischen Welt? Und so ist auch gemäß der internationalen Nomenklatur der Weg. Also wenn ich eine Drug Hypersensitivity Reaction habe, unterscheide ich die Allergie und die Nichtallergie. Zur Nichtallergie wird dann die Kollegin Bangert noch ein bisschen was sagen. Und die Sofort- und die Spättypallergie. Die Soforttypallergie kann man in 4 Grade einteilen. Die alle Hautsymptome, Urtikaria, Angioödem, Rötung, Juckreiz, werden in der Grad 1 Reaktion zusammengefasst. Ab der Grad 2 Reaktion sehen wir milde Systemnebenwirkungen. Und da haben wir die 3 Organsysteme, um die es hier geht, den Magen-Darm-Trakt, die Atemwege und der Kreislauf. Der Magen-Darm-Trakt ist mit Übelkeit, Krämpfe, Erbrechen, ist schon gemeint, schon heftiges Erbrechen. Also einmal Erbrechen gilt nicht, aber 7-8-mal Erbrechen, wenn man ein Antibiotikum eingenommen hat in 20 Minuten, das ist damit gemeint. Und der Durchfall, der Stuhlabgang muss auch sehr heftig sein. Bei den Atemwegen haben wir sagen die Grad-2-Reaktionen, die eher im oberen Bereich sind, mit Rhinorrhoe, Heiserkeit, Dyspnoe. Und ab Grad-3-Reaktion wird es kritisch, wenn ich sozusagen hier keine Luft mehr bekomme. Und Grad-4 ist dann der Atemstillstand. Und beim Kreislauf ist die Hypotension, also der Blutdruckabfall, wenn er gemessen ist, ein Zeichen einer Grad-2-Reaktion und eine Tachykardie. Sie sehen schon, ganz schwierig, die Tachykardie ist natürlich auch das Hauptsymptom der Angstreaktion. Dazu komme ich noch gleich. Grad-3-Reaktion der Schock, Grad-4-Reaktion der Kreislaufstillstand. Das ist jetzt nur die potenzielle Klassifikation. Also ganz wichtig ist, ein Grad-1-Reaktion wird im Allgemeinen nicht unbedingt als Anaphylaxie gewertet. Hier gibt es 2 Unterschiede. Die deutsche Nomenklatur spricht bei der Grad-1-Reaktion von einer Anaphylaxie. Die Weltallergieorganisation bemüht sich um eine andere Klassifikation, die die Grad-1-Reaktionen nicht als Anaphylaxien bezeichnet, sondern als Urtikaria und Angioödem und erst bei Systemreaktionen von einer Anaphylaxie spricht. Wir Allergologen lieben eigentlich auch eher der Weltallergieorganisation, wo die Urtikaria und das Angioödem nicht typisches Teil, also wenn es nur alleine auftritt, nicht als Anaphylaxie bezeichnet werden sollte. Ich habe Ihnen aber die gezeigt, weil das ist die derzeitige deutschsprachige Leitlinie, die von der DGAKE, der ÖGAI und den Schweizerischen Gesellschaft zur Klassifikation vorgesehen ist. Ich könnte Ihnen irgendeine Urtikaria zeigen, weil jede Urtikaria sieht immer gleich aus, egal welche Ursache. Aber in diesem Fall kann ich Ihnen tatsächlich bezeugen, dass dieser Patient 10 Minuten vorher das Antibiotikum angehängt bekommen hat. Und in diesem Fall, das ist noch aus meiner Zeit vom AKH, war der Klinikfotograf zufällig wegen eines anderen Patienten auf der Station und hat deshalb das tatsächlich live abfotografiert, die Quaddeln. Aber was der Hintergrund ist hinter den Quaddeln, können wir der Urtikaria nicht ansehen. Genauso wie Sie diesem Angioödem auch eine Grad-1-Reaktion der Unterlippe nicht ansehen können, was die Ursache ist. In diesem Fall habe ich getrickst, weil es war ein Rauchfangkehrer und der wurde gerade von einer Wespe vorgestochen, 10 Minuten vor, und hat sich hier mit seinem Selfie gut festgehalten, mir das zur Verfügung gestellt. Bei den Typ-4-Reaktionen ist der Großteil der Reaktionen eigentlich relativ mild und macht das makulopapulöse Arzneimittel Exanthem. Und das, vor dem die Dermatologen Respekt haben, sind die sogenannten schweren Arzneimittelreaktionen. Ich komme gleich dazu, die auch als CAR zusammengefasst werden, für Severe Cutaneous Adverse Reaction oder gleichzeitig als Akronym auch dem englischen Wort der Narbe entsprechend, weil das ist das Hauptproblem, dass diese Reaktionen, sowohl das Stress als auch das A gibt und Stevens-Johnson toxische epidermale Nekrolyse zu Narben führen können. Sie sehen hier jetzt sozusagen der weitaus häufige und leichtere Fall, ein makulopapulöses Arzneimittel Exanthem 5 Tage nach Beginn von Amoxicillin und Clavulansäure. Und warum ich dieses Bild sehr gerne mag, ist, weil Sie sehen, die Lisi lacht. Weil es ihr eigentlich im Grunde genommen gut geht, es juckt sie ein bisschen. Also man muss immer sagen, dass die makulopapulösen Arzneimittel-Exantheme in der Mehrzahl mild sind, besonders wenn der Patient an sich gesund ist. Es kann natürlich anders aussehen, wenn der Patient zum Beispiel schwer kardial vorbelastet ist, dann kann auch ein makulopapulöses Arzneimittel Lexanthem, wenn es sehr ausgeprägt ist, manchmal auch zu Systemzeichen führen. Das hier sind alles sehr seltene Reaktionen und es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie das nie in Ihrem Leben sehen werden, nur dass Sie die Namen kennen, Stevens-Johnson, toxische epidermale Nekrolyse, früher oft als Lyell-Syndrom bezeichnet. Diese Klassifikation wurde eigentlich aufgegeben und diese zwei Einheiten zusammengefasst, je nach dem Ausmaß der Oberflächenbeteiligung der Haut, unter 10% der Oberfläche der Haut Stevens-Johnson-Syndrom, über 30% toxische epidermale Nekrolyse und dazwischen als Übergangssymptom. DRESS, hier ist die Haut eher sekundär beteiligt und die Eosinophilie ist das große Symptom, das im Vordergrund steht und Systemic Symptoms ist sehr viele verschiedene Symptome und die AGEP, die akute generalisierte exanthymöse Pustulose ist durch sehr, sehr viele Stecknadelkopf große, winzige Pusteln, wo man schon sehr genau sehen muss, die schlagartig und systemisch auftreten, gekennzeichnet. Ich zeige Ihnen gleich so das Schlimmste dieser Bilder. Eine toxische epidermale Nekrolyse, wieder bei einer jungen Dame, 18 Jahre alt, nach 4 Tagen nach Amoxicillin. Und hier sehen Sie so das Kardinalsymptom dieser blasenbildende Erkrankung, die großen, schlaffen Blasen, die so groß sind und schlaff, dass sie üblicherweise dann einreißen. Und dieses ist auf der einen Seite wahnsinnig schmerzhaft und macht auf der anderen Seite dann auch die schweren Systemzeichen, weil hier natürlich unglaublich viele Elektrolyte verloren gehen und das natürlich auf der anderen Seite eine große Eintrittspforte ist für Infektionen. Diese junge Dame hatte Glück, sie hat das gut überlebt. Aber immer wenn Sie so eine Haut sehen, dann müssen Sie achten, dass hier nicht Narben zurückbleiben als Spätreaktion. Das führt uns jetzt zu dem, aus allergologischer Sicht betrachtet, sehen wir ja die Patienten nicht in dieser Akutphase, sondern wir sehen sie danach. Die Anamnese. Sie sehen verschiedene Bäume, wie die Anamnese ist. Ich werde gleich noch ein bisschen dazu fragen. Grundsätzlich müssen Sie sich immer fragen, gibt es überhaupt eine Dokumentation? Und die zweite wesentliche Frage, ich werde nochmal darauf kommen, ist das Medikament wichtig und rechtfertigt das überhaupt eine aufwendige Abklärung? Also Sie werden gleich sehen, die Abklärung ist sehr aufwendig. Wenn das Medikament nicht wichtig ist, weil der Patient zum Beispiel bereits ein Ersatzmedikament hat, ist es manchmal auch okay, gar nicht weiter zu testen. Das sehen wir zum Beispiel bei vielen Neuroleptika, wenn der Patient bereits eine, machen sehr schwere Reaktionen, und man dann sagt, man macht überhaupt keine Abklärung, weil das steht sich nicht dafür. Grundsätzlich, wenn wir geklärt haben, es ist eine Typ B-Nebenwirkung, also es ist eine spezifische Nebenwirkung, die nicht allgemein zurückzuführen ist, wie zum Beispiel ein Hämatom nach einem blutverdünnenden Medikament, was eine Typ A-Nebenwirkung wäre, dann kann ich mir überlegen, wie ich das austestet. Da wird dann die Frau Oberst-Bangert noch mehr dazu sagen. Und hier gibt es eben die großen drei Gruppen, die Typ 1, die Typ 4 und die NSAR-Intoleranz. Grundsätzlich kann man Blut testen, sehr selten verfügbar. Haut testen, das ist das große Tool. Das wird dann der zweite Teil vom Vortrag werden. Und das dritte ist der Provokationstest. Grundsätzlich sollte ich, wenn ich in eine Austestung hineingehe, am Ende für den Patienten in einer klaren Antwort enden. Nämlich, nein, er darf das Medikament nicht mehr bekommen, Ampel rot, grün ist bewiesen, keine Reaktion, also Patient kann Medikament wieder bekommen. Und das, die gelbe Ampel, die ungeklärte Situation, das ist eigentlich das, wo wir am wenigsten gerne drinnen landen, weil dann haben wir die Situation für den Patienten nicht wesentlich verbessert. Als Daumenregel für die Sofortreaktion gilt, ist, wenn sie schwer ist, geht sie schnell, rasend schnell bei den Sofortreaktionen. Das ist aus der europäischen Reanimationsleitlinie ein sehr schöner Zusammenhang, dass Todesfälle nach IV-Medikamentengabe meist innerhalb von 5 Minuten auftreten. Das heißt, wenn der Patient Zeit hat, zu Fuß in die Notfallambulanz zu marschieren und nach 3 Stunden Wartezeit erstmals von einer Ärztin oder einem Arzt gesehen zu werden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht mehr eine sehr schwere Reaktion sein wird. Weil, wenn, dann geht sie sehr schnell. Und eines muss man immer sagen, wenn Sie die Zuweisungsdiagnose Anaphylaxie lesen, seien Sie skeptisch, weil es ist selten eine Anaphylaxie gewesen. Es gibt nämlich ganz viele Differentialdiagnosen, das ist auch aus der Leitlinie heraus. Und ich möchte Ihnen aus meiner Sicht die wichtigsten, die wir im Alltag so sehen, herausgreifen. Eine vasovagale Synkope, klar, Sie alle kennen das, manche Menschen kippen schon bei der ersten Blutabnahme zusammen. Hypertone Krisen sind oft irgendwie mit den Angst- und Panikstörungen verknüpft. Dabei wird auch hyperventiliert, auch da komme ich ganz schnell in die Ohnmacht hinein. Niemals auf den Diabetes vergessen, ja? Die Hypoglykämie. Das Asthma, das kann man auch haben ohne allergische Erkrankung. Und es gibt natürlich, und das ist etwas, gerade wenn die Atemnot ist, etwas, was Allergologen als sehr ungute Differentialdiagnose kämpfen, die Vocal Cortis Function, also wenn der einen Stimmlippenkrampf hat. Das Gute ist, der Patient wird ohnmächtig und das Problem löst sich von selbst, weil das bewusst innervierte Muskeln sind, macht auf, der Patient kann wieder atmen. Aber für die Dermatologen das Wichtigste ist natürlich die Urtikaria und das Angiotik. Die ist nun mal eine ganz häufige Erkrankung. Wann wird ein Patient ein Antibiotikum oder ein Schmerzmittel bekommen, wenn er einen akuten Infekt hat? Was ist der Haupttrigger für eine Urtikaria und ein Angiotem, ein akuter Infekt? Und so kommt es aus meiner Sicht zu den häufigsten Differentialdiagnosen. Darum, was kann ich denn fragen? Was können Sie alle ab morgen in der Ordination machen? Es ist so trivial, dass es eigentlich mich gefragt habe, darf ich Ihnen das hier überhaupt zeigen? Aber eines ist natürlich klar, es muss einen gewissen rationalen Zusammenhang zwischen Auftreten der Reaktion und Gabe des Arzneimittels geben. Darum habe ich Ihnen das vorher gezeigt. Also wenn der Patient sagt, er hat das Antibiotikum am Montag genommen und am Freitag ist die Urtikaria aufgetreten, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das durch das Medikament verabreicht wurde, weil das hat keinen rationalen zeitlichen Zusammenhang. Sie können auch danach fragen, wann ist die Reaktion aufgetreten? Und die, die nach Beginn der Reaktion aufgetreten sind, die scheiden schon einmal aus. Das ist etwas, was Allergologen gerne machen, wenn es darum geht, Reaktionen im Rahmen von operativen Eingriffen zu sehen, weil da gibt es meistens ein Anästhesieprotokoll und da gibt es meistens einen sehr guten Zeitpfeil. Und Sie wissen, ab dem Zeitpunkt, wo Adrenalin gegeben wurde, brauchen Sie nicht mehr weitersuchen, weil alle Medikamente danach haben, nach Beginn der Reaktion. Und da brauchen Sie gar nicht versuchen, die weiter abzuklären. Also alles, was nach Beginn der Reaktion ist, das kann kein Auslöser sein. Und da muss man sich auch immer fragen, wie lange dauert es, bis das Medikament überhaupt ausgeschieden ist. Und Penicillin hat zum Beispiel eine relativ kurze Plasma-Halbwertszeit von ungefähr 3 bis 6 Stunden. Darum müssen wir Penicillin mehrmals täglich geben. Und die Daumenregel sagt, dass sie nach 5 Plasma-Halbwertszeiten quasi das komplette Medikament ausgeschieden haben. Das heißt, im Falle von Penicillin, wieder auf den ersten Fall zurückkommen, wenn nach 5 Tagen die Reaktion beginnt, ist überhaupt kein Penicillin mehr in dem Patienten drinnen. Darum kann eine sofortige Reaktion nicht mehr als 5 Plasma-Halbwertszeiten danach aufgetreten sein und ich muss auch hier keine Testung machen. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, was kann alles dagegen sprechen, was würde denn dafür sprechen? Dafür würde sprechen, ich setze ein Medikament ab und die Reaktion verschwindet. Das wäre etwas, was für eine Reaktion sprechen kann. Aber warum kann ich jetzt überhaupt nicht nur die Anamnese einfach glauben? Darum möchte ich Ihnen diese belgische Studie zeigen, weil sie hat eine ganz realistische Sache gemacht. Sie hat in einer gynäkologischen Ambulanz einfach gefragt, wer hat eine Allergie auf Penicillin? Alle, die aufgezeigt haben, und das waren 10%, wurden getestet. Und von diesen 10% hatten 10% wirklich eine Allergie. Daraus können wir zwei Dinge lernen. Die Anamnese ist fast immer falsch in 90% der Fällen, aber man kann auch daraus lernen, dass ungefähr 0,6% der Bevölkerung wirklich eine Penicillinallergie hat. Also man kann jetzt nicht von vornherein sagen, es ist immer falsch, es ist nur relativ unwahrscheinlich, dass die Anamnese, wenn sie da ist, stimmt. Und da kommen wir jetzt schon zum ersten interaktiven Fall. Liebe Christine, wie hättest du das gelöst? Ein Mann ist 51 Jahre alt. Er hat wegen einer Zahnextraktion von seinem Zahnarzt eine antibiotische Abschirmung bekommen für 4 Tage. Und hat ein Clindamycin bekommen, 3-mal täglich Durchfall bekommen. Was machen wir?
Also gerade hast du es genau gut vorgestellt. Ich frage erst noch mal weiter. Ich mache noch mal eine ausführlichere Anamnese. Das heißt, wann ist denn die Diarrhoe aufgetreten?
Also die sind aufgetreten ungefähr am Tag 7 nach dem Ende der Therapie.
Okay. Das ist natürlich eine extrem wichtige Information. Ne? Er hat sonst keine anderen Symptome gehabt zuvor, keine Urtikariensymptome, kein Juckreiz, kein Erbrechen.
Nein.
Diarrhoe war auch nicht übermäßig, so wie du vorhin schon gesagt hast, massiver Stuhlabgang, sondern einfach normal.
Nein, es war schon massiv, es war ein blutiger Durchfall.
Ein blutiger Durchfall. Also man würde hier absolut nicht an eine Allergie denken, einfach aufgrund des zeitlichen Verlaufs. Das passt einfach nicht dazu. Das Medikament wurde vorher schon abgesetzt. Es handelt sich um eine isolierte gastrointestinale Störung, die auch noch mit Blut im Stuhl oder mit blutigen Abgängen einhergeht. Also ich denke hier an eine Typ-A-Reaktion und würde keine weitere Testung machen.
Ganz wichtige Botschaft, die wir Ihnen hier mitgeben wollen, weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz häufige Zuweisung, die wir bekommen wegen Durchfalls. Das ist fast nie eine Allergie und es lohnt sich auch gar nicht, das zu testen, weil da kann nichts rauskommen. Wenn wir jetzt fragen, testen wir, ist das immer eine Risikoabwägung. Die Frage ist, ist das Medikament wichtig? Das heißt zum Beispiel keine Austestung auf Medikamente, die eher dem Lifestyle-Sektor zugehörig sind, also wie Vitamine. Dann muss ich mich immer fragen, wie aufwendig ist die Testung und wie gefährlich war die Reaktion. Eigentlich muss man sagen, vor einer Urtikaria und Anaphylaxie fürchten sich Allergologen relativ wenig, weil die können wir gut behandeln. Adrenalin macht alles wieder gut, relativ schnell. Wofür wir uns eher sehr Respekt haben, sind die SCAR-Reaktionen, also die Typ-4-Reaktionen. Toxische epidermale Nekrolyse, wenn das die Anamnese ist, testet man das sehr, sehr ungern. Weil wir keine spezifische Therapie haben, falls unsere Austestung das wieder auslösen würde, um die Reaktion zu stoppen. Das heißt, jedes führt mal, müssen Sie sich für jedes Medikament, für jedes einzelne, eine Nutzen-Risiko-Abwägung treffen. Wie wichtig ist das Medikament für den Patienten? Und wie hoch ist der Nutzen der Abklärung, die der Patient nach der Austestung bekommt? Und das, was Sie sich immer fragen müssen, ist, was will ich eigentlich wissen? Will ich den Auslöser finden? Oder bin ich gar nicht interessiert am Auslöser, sondern möchte ich eine sichere Alternativmedikation finden? So, und jetzt darf ich
vielen Dank.
Übergeben.
Genau. Würde ich nur sagen, also eine Alternativmedizin kann man oder ein alternatives Medikament kann man natürlich sehr gut wählen, wenn das ursprüngliche Medikament nicht wichtig ist. Ne? Sozusagen das Clindamycin kann man leicht ersetzen, wenn das jetzt wirklich eine allergische Reaktion wäre. Bei den Beta-Lactamen haben wir natürlich mehr Probleme, weil das einfach ein breiteres Spektrum abdeckt. Aber jetzt gehen wir gleich zu den Hauttestungen. Gut, vielen Dank erstmal für den ersten Überblick. Dann gehen wir gleich in die Hauttestung. Wir öffnen die Black Box, weil das ist es ja letztlich, weil die Zuweisungen aus dem niedergelassenen Bereich oder von den niedergelassenen Dermatologen sind ja letztlich bitte um Testung und vielleicht weiß man gar nicht genau, was dahinter steckt. Das möchte ich jetzt ein bisschen beleuchten. Was für Tests haben wir zur Verfügung? Generell zum Testen auch verschiedener anderer allergischer Reaktionen. Das kennen Sie alle, wir haben den Skin-Prick-Test. Das ist ein klassischer Test, um eine Typ-1-Reaktion abzuklären. Wir haben auf der anderen Seite, am anderen Spektrum, den Epikutan-Test, der eben diese spät
Reaktionen abdeckt, T-Zell-mediierte Reaktionen, der eine späte Ablesung erfordert zwischen 48 und 72 Stunden. Und in der Mitte, die goldene Mitte, ist der Intradermaltest. Der Intradermaltest ist eigentlich der nützlichste Test zum Nachweis einer Arzneimittelreaktion oder auch zur Insektgiftreaktion. Kurz zum Brick-Test noch. Brick-Test kann man nicht nur für Arzneimitteltestungen verwenden, sondern natürlich auch insgesamt in der Allergologie, sind wichtig zur Abklärung einer Inhalationsallergie, Heuschnupfen, Asthma, aber natürlich auch in der für die Lebensmittelallergie ist es ganz wichtig. Das heißt, wenn jemand Verdacht hat auf eine Lebensmittelallergie, eignen sich Prick-Testungen auch hervorragend. Man kriegt recht rasch einen Überblick. Wir haben hier meistens diese Testlösungen von den Firmen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die sind schon in wässriger Lösung und in der richtigen Konzentration, werden dann auf den Unterarm aufgetropft und so mit einer Lanzette eingeprickt, nach 20 Minuten abgelesen. Wenn wir eine Quaddel sehen, ist es positiv, sonst negativ. Es ist bei der Lebensmittelallergie, können wir es auch so machen, dass wir direkt die Lebensmittel nehmen, weil es ja nicht für alles wässrige Lösungen gibt und die werden von den Firmen immer mehr sogar eingeschränkt, auch für andere Produkte, also für inhalative Allergene. Das heißt, wir können uns behelfen, indem wir das Lebensmittel, auf das der Patient vielleicht reagiert hat, direkt testen, indem wir es nehmen, einstechen und am Unterarm wiederum einstechen und schauen, ob eine Quaddel kommt. Das nennt man dann Prick-to-Prick-Test. Das ist für die Lebensmittel sehr gut geeignet. Für die Insektengiftallergie für einen ersten Überblick auch und auch für Medikamentenreaktionen. Hier ist es aber wichtig, dass das Medikament sich besser testen lässt, wenn es als Infusionslösung, also in flüssiger Form, vorkommt. Wenn es eine Tablette ist, muss man sie zermörsern und man macht dann so einen Scratch-Test mit diesem Puder, der eher unzuverlässig ist, muss man sagen. Am anderen Spektrum ist der Epikutantest, der nach 48 und 72 Stunden abgelesen wird. Das ist ein klassischer dermatologischer Test tatsächlich, der uns vor allem dieses Kontaktekzem sozusagen näher abklärt. Ein Kontaktekzem zum Beispiel auf Haptene wie Nickel, Duftstoffe, Konservierungsmittel oder auch zum Beispiel Haarfärbemittel. Man kann es aber auch in der Medikamentenabklärung verwenden. Wir können diesen Spättest machen. Man kann zum Beispiel auch den schweren Arzneimittelreaktionen, wenn man sich's traut, zum Beispiel beim TRESS oder beim AGEP, kann man auch einen Epikutan-Patch-Test machen, weil hier die generalisierten Reaktionen etwas weniger sind als bei dem Intradermaltest. Hier ein Beispiel für einen erfolgreich durchgeführten Epikutan-Test auf ein Antibiotikum. Es war allerdings ein Antibiotikum in Salbenform. Die Dame hatte eine Chelitis, das heißt eine Entzündung der Lippe, und hat Baniozinsalbe verordnet bekommen und das über 4 Wochen angewendet und sie hat sich gewundert, dass die Chelitis nicht besser wurde, sondern immer schlechter und sich eher ausgebreitet hat. Und tatsächlich lag hier ein Kontaktallergen zugrunde. Das Neomycin ist ein potentes Kontaktallergen, das bei sehr vielen Patienten bei dauerhafter Anwendung tatsächlich eine Kontaktallergie, eine Kontaktdermatitis auslösen kann, wie man hier auch schön in diesem Epikutantest sieht. Das funktioniert einfach so, man bringt das Allergen auf, also das Baniozinsalbe wird aufgeklebt auf den Rücken, nach 48 Stunden abgenommen, erstmalig abgelesen und nach 72 Stunden sieht man dann die endgültige Reaktion. Die Patientin hier hat eine mittelstarke Reaktion, schön abgegrenzt, ein bisschen gestreut hat das Ekzem und es waren sogar schon kleine Ekzembläschen zu sehen. Kommen wir zum wichtigsten Test eigentlich für die Arzneimittelreaktionen, den Intradermaltest. Der Stefan und ich haben 2016 für die European Academy bzw. für die EAKI, European Allergy and Clinical Immunology Meeting, haben wir diese Poster entworfen, wo wir einfach erklärt haben, was es ist und wir haben das jetzt einfach mal rausgezaubert, damit ich Ihnen das auch zeigen kann. Der Intradermaltest eignet sich, wie ich schon gesagt habe, für Insektengiftabklärungen und auch Medikamente. Er ist sehr viel sensitiver als der Brick-Test und er ist auch reproduzierbar. Es gibt 2 mögliche Reaktionen, einmal nach 20 Minuten Ablesung, aber man kann ihn auch für die Typ-4-Reaktion verwenden, das heißt, man kann ihn nach 24 und 48 Stunden auch noch ablesen. Wie wird er durchgeführt? Hier ist ein kurzer Überblick über die Injektionstechnik. Wir nehmen eine kleine Subkutannadel und eine Milliliter-Spritze und präparieren ungefähr 0,02 bis 0,05 Milliliter von der Testlösung und spritzen dann in die Haut, nicht zu tief, sondern wirklich in die Haut, in einen 10 bis 15 Grad Winkel, einfach langsam eine kleine Quaddel hinein und die Quaddel sollte idealerweise so 3 mm sein. Dann kann man, wenn man möchte, diese Initialquaddel auch anzeichnen, damit man sich ungefähr merkt, wie groß diese Initialquaddel war. Und nach 15 bis 20 Minuten kann man sie ablesen. Wenn es eine positive Reaktion gegeben hat, dann sieht man, dass sich die Quaddel auf jeden Fall um mindestens 3 mm vom Initialkreis vergrößert haben muss. Ja? Und dann ist der Hauttest nach 20 Minuten positiv. Man kann ihn aber auch nach 24 oder 48 Stunden ablesen, da kommen wir dann nachher dazu, wie das aussieht. Wichtig ist, also sie sind besser und sensitiver als Brick-Testungen, dieser Intradermaltest wird aber meistens nur in geschulten Zentren durchgeführt, also in den Kliniken oder auch in den Allergieambulatorien, weil er ist nämlich, hat ein leicht erhöhtes Anaphylaxierisiko im Vergleich zum Epikutantest oder auch zum Brick-Test. Also man muss hier ein bisschen vorsichtig sein und sollte natürlich auch Notfallbereitschaft haben, falls es doch zu einer Systemreaktion kommt. Selten, aber doch passiert's. Das ist ein Foto von unserem tollen Stand auf der EAKI 2016, wo wir sozusagen dann live dem Publikum die Brick-Testungen gezeigt haben. Und das ist eigentlich auf großes Interesse gestoßen, muss man sagen. Erstaunlich. Gut, wie ist das jetzt mit diesen Hauttests? Sind die verlässlich? Kann man sich auf das verlassen, wenn der Patient zu uns kommt und wir machen einen Hauttest und er ist positiv? Heißt das dann, der Patient hat wirklich die Allergie oder umgekehrt? Wie verlässlich ist der negative Test? Kann der negative Test eine Allergie ausschließen? Tatsächlich gibt es hierzu nicht sehr viele Studien, aber das ist eine portugiesische Studie, eine Meta-Analyse, die mal alle Studien ausgewertet hat, die sich mit dem Thema befasst haben. Und leider muss man sagen, hier gerade bei dem Beispiel Penicillin, weil das doch eines der häufigsten Medikamente ist, auf die Allergien angegeben werden und die auch getestet werden, standardisiert halbwegs. Auf dieses Penicillin wurde eben geschaut, wie verlässlich ist der Hauttest und man muss sagen, sehr traurig, die Sensitivität liegt bei 30%, das heißt nur 30% der positiven Tests sind auch richtig positiv und die Spezifität ist dafür höher, aber es ist sozusagen die negativen Tests werden hier besser erfasst. Und die In-vitro-Tests, weil im Blut kann man Penicillin ja auch anschauen, das ist also spezifische IgE gegen Penicillin im Blut, wie verlässlich ist das für den, dass es uns eine echte Allergie anzeigt, nur 20%, das ist auch eher wenig. Dafür ist die Spezifität wieder höher. Und das hat letztlich auch eine andere Studie aus Großbritannien gezeigt, dass nämlich der Intradermaltest, wenn er negativ ist, tatsächlich eine relativ hohe prädiktive, also einen hohen prädiktiven negativen Wert hat, nämlich um die 86%. Das heißt, wenn der Intradermaltest auf ein getestetes Medikament negativ ist, dann haben wir tatsächlich eine hohe Chance, dass der Patient nicht allergisch ist. Ist der Test positiv, gibt es widersprüchliche Daten. Ja? Eher nicht, dass es sehr verlässlich ist, dieser positive prädiktive Wert, aber es gibt natürlich auch Publikationen, die sagen, wenn die Quaddel 5 oder 6 mm größer ist um die Initialquaddel, dann ist es eher so, dass der Patient wahrscheinlich allergisch ist. Aber die Datenlage ist eher dünn. Hier ein Beispiel, damit das ein bisschen sozusagen in die Praxis übersetzt wird. Wir haben einen Patienten, 30 Jahre alt, männlicher Patient, der hat eine Tablette Amoxicillin-Clavulansäure eingenommen, Augmentin, und nach 10 Minuten hat er bereits Flasch, Schwindel, Übelkeit und Konjunktivitis entwickelt. Natürlich wurde die In-vitro-Testung gemacht, das Gesamt-IgE liegt bei 48, Normwert ist bis 100. Penicillin G, Penicillin V wurde angeschaut, also das spezifische IgE gegen diese Penicilline untersucht, gegen Ampicillin und Amoxicillin, also gegen die Aminopenicilline und gegen das Cefaclor. Und man sieht hier, es ist eigentlich offiziell alles negativ, der Cut-off liegt bei 0,35, aber das Amoxicillin hebt sich hier doch eher ab. Ja, das ist der Auslöser im Vergleich zu den anderen, die sind niedriger. Wenn man einen niedrigeren Cut-off nehmen würde, wäre hier vielleicht mehr Positivität zu erwarten. Also ist es nicht ganz eindeutig, aber vielleicht. Natürlich wird die Hauttestung gemacht, die zeigt uns auch, dass der Prick-Test hier auf dieser Seite ist negativ, sowohl für Penicillin G als auch Amoxicillin, aber das ist der Intrakutantest nach 20 Minuten fürs Amoxicillin, zeigt ein eindeutig groß positives Ergebnis. Und zusammen mit diesem doch herausstechend erhöhten, sagen wir mal, spezifischen IgE, kann man dem Patienten jetzt hier wahrscheinlich bescheinigen, dass er tatsächlich eine echte Amoxicillinallergie hat. Interessant auch, dass der Patient während der Testung tatsächlich einzelne Quaddeln entwickelt hat, das heißt auch eine systemische milde Reaktion gezeigt hat. zweiter Fall eines Patienten mit einer Typ-4-Reaktion hier, 50-jähriger männlicher Patient auch wieder. Er hat 2 bis 3 Tage nach Einnahme von Penicillin und Azithromycin ein generalisiertes Exanthem und Ödem im Gesicht entwickelt und auch am Körper. Niedriges Gesamt-IgE, also niedriger als gerade eben, und überhaupt keine spezifischen IgEs gegen Penicillin oder Amoxicillin. Und man sieht, dass der Pautest nach 20 Minuten komplett negativ war, aber hier nach 24 Stunden sehen wir hier die Ergebnisse vom Intradermal, also Intrakutantest. Der ist auf Penicillin und Clarithromycin negativ. Clarithromycin ist ja wie das Azithromycin ein Makrolid, das allerdings in flüssiger Form vorliegt. Das heißt, wir können die gleiche Substanzklasse testen. Und das Amoxicillin zeigt hier nach 24 Stunden eine deutliche Rötung und Inflammation. Das heißt, auch hier Amoxicillin der Auslöser für diese Spätreaktion. Wenn wir jetzt diese Testungen abgeschlossen haben, habe ich ja gerade eben schon gesagt, sind wir zwar ein Stück weiter, wie bei diesen beiden Patienten, ist sehr eindeutig, passt zur Anamnese, aber was machen wir denn, wenn es nicht eindeutig ist? Oder wenn wir nochmal ganz genau wissen wollen, ist der Patient wirklich allergisch oder nicht? Und das ist der absolute Goldstandard, um eine Allergie zu beweisen oder zu widerlegen, nämlich der Provokationstest. Der Provokationstest ist aber aufwendig, noch aufwendiger als die Hauttestungen. Und je nach Reaktion muss der Patient dafür stationär bleiben oder nicht. Bei einer Typ-4-Reaktion, die sowieso erst nach 2 Tagen auftritt, kann man es dem Patienten auch zumuten, dass er es zu Hause nimmt, ja, wenn der Patient mitmacht. Aber bei diesen Sofort-Typ-Reaktionen, die unter Umständen wirklich auch anaphylaktisch ausgehen können, würde man das stationär machen. Das heißt, die Patienten müssen dann, je nachdem, wie viele Medikamente man testet oder provoziert, so einige Tage auf der Station bleiben. Wir haben 3 Szenarien für die Testungen, für die Provokationstestungen. Wir wissen, es ist plausibel, die Patienten können, diese Allergien kommen vor, wie gegen Penicilline, zum Beispiel gegen Antibiotika, Muskelrelaxantien, Heparine. Wir haben spezifische Hauttests und wir haben spezifische In-vitro-Tests, gerade fürs Penicillin zum Beispiel. Hier können wir dann eine Allergie beweisen mit Provokationstest oder ausschließen. Also das ist realistisch, das kommt manchmal vor, gerade wenn viele Verdachtsauslöser da sind und alle Hauttests negativ sind. Dann bleibt uns nur die Provokation. 2. Szenario, Allergien sind völlig unrealistisch, aber niemand würde einem Patienten, der sagt, er ist gegen ein Lokalanästhetikum allergisch, zahnärztlich behandeln. Das heißt, die Zahnärzte schicken uns diese Patienten, weil die vielleicht vasovagal synkopiert sind oder irgendeine andere Probleme hatten bei einer Behandlung mit einem Lokalanästhetikum und schicken uns die Patienten zum Austesten. Eine Allergie gegen ein Lokalanästhetikum ist eine Rarität. Es gibt so gut wie nicht. Ja, das sind in der Literatur Einzelfälle. Das ist wirklich eigentlich absurd selten. Trotzdem testen wir es, weil es komplett einfach ist und weil wir auch direkt provozieren können und dann ist die Sache erledigt und der Patient kann ganz normal wieder zum Zahnarzt gehen oder irgendwelche Eingriffe an der Haut vornehmen. Und dann gibt es noch die Unverträglichkeitsreaktionen, wo wir eigentlich keine Hauttests haben und auch In-vitro-Tests nicht vorliegen, wo wir uns nur auf die Provokationstests verlassen müssen. Das ist zum Beispiel die Analgetika-Intoleranz, weil hier sind die Hauttests und die In-vitro-Tests eher unzuverlässig. Komme ich aber gleich dazu. Jetzt möchte ich erst noch einen Fall vorstellen, der ein typischer Fall ist, den wir auch so immer wieder sehen, der auch ein bisschen komplexer schon ist. Der Stefan wird wahrscheinlich seine Meinung dazu sagen. Das war eine Patientin, 23 Jahre alt, hat Clindamycin bekommen, weil sie eine Prevotella-Infektion im Intimbereich hatte. Wiederum das Clindamycin, 3-mal täglich 450 Milligramm. Zeitgleich aber, weil sie auch immer wieder vaginale Kandidosen hatte, hat sie das Itraconazol bekommen mit 2-mal 100 Milligramm. Und sie sagt, sie hat eine Penicillinallergie, weswegen sie überhaupt erst primär das Clindamycin bekommen hat. Gut. Nach Tag 1, nach dem Clindamycin, hat sie schon ein Exanthem bekommen am Bauch und irgendwie hat sie wirklich zunehmend schlecht gefühlt und ein Krankheitsgefühl entwickelt. Und jetzt zeige ich dir noch die Bilder. So hat sie ausgeschaut, der ganze Körper war eigentlich rot und mit kleinen makulopapulösen Läsionen übersät und es hat dann auch teilweise eben dichter konfluierend und teils auch wirklich tiefrot. Was würdest du tun? Was glaubst du, Stefan?
Also was wir hier sehen, ist doch ein makulopapulöses Exanthem, stammbetont, aber schon fast erythrodermatisch, also eher schon stärker. Man muss sagen, Clindamycin ist natürlich ein bekannter Kandidat, macht das gerne, aber auch Amoxicillin könnte so etwas machen, nur das ist ja hier gar nicht im Spiel. Und Azole machen sowas selten. Darum muss man sagen, also wäre mein Tipp eher das Clindamycin als das Azol, aber da beides möglich ist, muss man wohl beides testen.
Genau, das haben wir auch gemacht. Wir haben natürlich das Clindamycin getestet und auch das Itraconazol bzw. das Fluconazol, weil das eben in flüssiger Form vorliegt. Und wir haben auch gleich die Penicillinallergie mitgetestet, weil das hat sie ja angegeben. Und das ist dann letztlich das Resultat. Hauttestung nach 20 Minuten auch wieder komplett negativ. Das war auch gar nicht unser Fokus. Wir wissen, das war ein Arzneimittel-Exanthem. Wir erwarten eigentlich erst nach 24 bis 48 Stunden eine Reaktion. Und hier sieht man den Hauttest eben nach 24 Stunden. Clindamycin im Epikutantest, das sind immer diese Kästelchen hier, im Epikutantest positiv. Hier ist das Itraconazol negativ, Fluconazol negativ. Im Intradermaltest, also im Intrakutantest, Clindamycin wiederum positiv nach 24 Stunden, aber auch das Fluconazol positiv. Ich habe ja gesagt, der ist viel sensitiver, der Intradermaltest, aber kann natürlich auch falsch positiv sein. Außerdem Penicillintestungen. Hier sind die Penicilline, das sind so die Determinanten, die getestet wurden, waren komplett negativ. Amoxicillin, Clavulansäure positiv nach 24 Stunden und Amoxicillin auch. Also das heißt jetzt wirklich eine echte Penicillinallergie auch. Und hier auch im Epikutantest. So, was machen wir jetzt? Stellen wir jetzt einen Allergiepass aus? Sagen wir jetzt, okay, Penicillin ist komplett freigegeben, kann sie das Ospen schlucken? Oder kommt es dann vielleicht doch zu Kreuzreaktionen? Wie schaut es aus mit den Azolen? Was tun wir jetzt?
Naja, in diesem Falle, wenn ich die Ressource des Provokationstests zur Verfügung habe, werde ich provozieren. Aber ich möchte noch eine kurze Anmerkung sagen, weil du hast das hier erwähnt und es ist ein guter Zeitpunkt, das zu erwähnen. Das Problem in der Allergologie ist, um den Intradermaltest durchführen zu können, sind wir dafür angewiesen, dass das Medikament in einer IV-Präparation zur Verfügung steht. Und das ist leider sehr einschränkend für viele Intradermaltests, da es nur ganz wenige Medikamentenpaare gibt, wo es sozusagen das Medikament in oraler und in IV-Form zur Verfügung steht. Aber in diesem Fall war das ja
nicht. Hat es gepasst, aber das stimmt natürlich, das muss man vielleicht nochmal hier zurückkommen. Das ist das Itraconazol, das gibt es nicht als IV-Lösung. Deswegen konnten wir es nicht im Intradermaltest verwenden und deswegen als Surrogatmarker haben wir das Fluconazol genommen. Hier haben wir natürlich das Pulver, kann man im Epikutantest, das kann man auf die Haut auftragen, aber das führt selten zu einer Reaktion. Gut, zurück, wir haben sie provoziert. Und zwar erstmal mit dem Itraconazol, weil ich nicht geglaubt habe, dass sie wirklich auf das allergisch ist, weil das eben eine seltene Reaktion ist. Sie hat das vertragen, sie hat 2 Tage lang 2x100 Milligramm genommen, keine Reaktion, die Haut war frei, auch noch nach 1-2 Wochen. Zweites Problem, Penicillin. Wir wissen ja, Amoxicillin verträgt sie nicht, das hat mit der Anamnese gepasst und auch der Hauttest, Intradermaltest war riesig positiv. Ja? Das glaube ich, möchte ich eigentlich nicht provozieren, indem ich nochmal ein Amoxicillin gebe. Wichtig ist aber, ist es nur das Aminobenzol, Benzyl, diese Aminobenzylgruppe bei den Aminopenicillinen, gegen die sie allergisch ist, weil die fungieren oft für die T-Zellen als Hapten, also wirklich nur diese kleine Seitenkette, oder ist es das ganze Beta-Lactam-Molekül, auf das sie reagiert? Wenn es der Beta-Lactam-Ring ist, dann fallen die meisten Penicilline für sie flach. Also das ist eine relevante Frage, die geklärt werden muss. Deswegen haben wir ihr das Penicillin gegeben, auch über mehrere Tage. Und es gab keine Reaktion. Also sie hat das vertragen. Der Punkt ist, sie kann das Ospen bekommen und sie kann wahrscheinlich auch Cephalosporine der 3., 4. Generation bekommen oder Monobactame, aber keine Aminopenicilline. Die sind auf jeden Fall gestorben, weil sie gegen diese Aminobenzylketten allergisch ist. Das haben wir mit dieser Provokationstestung bewiesen und die Patientin hat wieder mehr Medikamente zur Auswahl. Okay. Gibt es da Fragen? Das ist ein bisschen komplexer jetzt. Okay, passt. Gut, dann noch ganz kurz zum Schluss die Unverträglichkeitsreaktionen, die wir testen, wie zum Beispiel NSAR-Intoleranzen, die keine Allergien sind, die nicht IgE vermittelt sind. Und das ist eben klassisch diese NSAID oder Analgetika-Intoleranz. Analgetika sind ja die häufigsten Medikamente oder die häufigsten Pharmaka, die verschrieben werden. Ich glaube, 10% machen die da. 10% des Umsatzes in den Apotheken machen die aus. Und es ist eigentlich auch eine der häufigsten anaphylaktischen oder eines der häufigsten Medikamente, das anaphylaktische Reaktionen auslösen kann. Und es gibt hier eine Studie, die ist ganz schön aus Massachusetts, die haben mal haben über mehrere Jahre angeschaut, wie ist eigentlich wirklich die Inzidenz einer unerwünschten Arzneimittelreaktion auf Analgetika im Vergleich zur Verschreibung. Und man hat gesehen, dass tatsächlich 1,7% aller Patienten pro Jahr eine Unverträglichkeitsreaktion auf ein NSAID haben. Aber man muss ganz klar sagen, diese Arzneimittelnebenwirkungen oder diese Arzneimittelreaktion sind in 80% Nebenwirkungen. So wie der Stefan vorhin schon gesagt hat, gastrointestinale Blutungen, Nierenversagen, auf jeden Fall keine allergische Reaktion, sondern Typ-A-Reaktionen. Und nur 18% hatten wirklich eine Typ-B-Reaktion, also eine unerwünschte Arzneimittelreaktion, die wir so nicht haben wollen, die unvorhergesehen ist. Und 71% dieser Typ-B-Reaktionen wiederum waren harmlos, weil wir haben Quaddeln oder Juckreiz, selten Schwellungen und Angioödem. Und mit Quaddeln und Juckreiz können wir umgehen. Das ist nichts, was uns bedrohlich alarmiert. Die Schmerzmittelintoleranz, was hat die für eine Ursache? Wir wissen, es ist ein Fehler im Arachidonsäure-Metabolismus. Das heißt, über die COX-1-Hemmung kommt es einfach dann sozusagen zu einer Fehlregulation. Es kommt zur vermehrten Produktion von Leukotrienen über die 5-Lipoxygenase. Die sind eindeutig proinflammatorisch und heizen sozusagen allergische Entzündungen an, während die guten, die Prostaglandine, vor allem das Prostaglandin E2, wird nicht mehr produziert. Und das wirkt eigentlich antiinflammatorisch. Und deswegen kommt es zur Disbalance durch diese COX-1-Hämmer. Und welche Symptome haben wir hier? Wir haben Urtikaria, Asthma, Anaphylaxie, Polypolysynase. Da gibt es eine bestimmte Klassifikation, die zeige ich gleich. Und die Hauptverursacher sind tatsächlich Acetylsalicylsäure, Diclofenac, die Oxykame können es machen, Mefenaminsäure und Metamizol. Auch selten Paracetamol, das ist aber nicht wirklich ein COX-1-Hemmer, da weiß man den Mechanismus nicht ganz genau, das ist ein Paraaminophenol, wird meistens noch am ehesten vertragen. Hier einmal die Reaktionsmuster dieser NSAR-Intoleranz, die auftreten können, die nicht IgE vermittelt sind. Wir haben einmal diese klassische Samta-Trias, haben wir es früher genannt, oder Morbus Vidal. Das ist ein, jetzt heißt es NERD, NSAID, Exacerbated Respiratory Disease. Die Patienten haben Polyposis-Nasi und Asthma. Und 26% dieser Patienten mit Polyposis-Nasi und Asthma haben auch eine ASS-Intoleranz. Beziehungsweise eine Analgetika-Intoleranz, weil das ist kreuzreaktiv. Die vertragen viele von diesen Analgetika nicht. Die analoge Erkrankung in der Haut ist die NECT. Das ist eine, bei chronisch spontaner Urtikaria vertragen bis 35% der Patienten dieses Medikament nicht. Analgetika führen bei diesen Patienten zu Schüben. Und die letzte Gruppe, die eigentlich auch nicht IgE vermittelt ist, wo der Mechanismus nicht ganz klar ist, aber man auch glaubt, dass es durch die COX-1-Inhibition verursacht wird, weil auch alle Analgetika betroffen sind, ist, dass die Patienten Urtikaria entwickeln, wenn sie ein Analgetikum nehmen, obwohl sie keine bestehende chronische spontane Urtikaria haben. Das heißt, sie entwickeln das auf das Medikament, aber es ist nicht IgE vermittelt. Und es lohnt sich, das von Zeit zu Zeit wieder auszuprobieren, weil es auch sein kann, dass es wieder verschwindet. Wie ist jetzt die Diagnostik? Dadurch, dass es nicht IgE vermittelt ist, haben wir hier eigentlich keine Hauttests. Sie sind alle immer negativ, klassisch. Und wir haben auch keine In-vitro-Routinendiagnostik. Es gibt kein spezifisches IgE, das wir nachweisen können. Manchmal wird wissenschaftlich ein basophiler Aktivierungstest gemacht. Das ist aber allerdings sehr komplex. Macht man nicht in der Routine. Das heißt, den Prick- und Intrakutantest kann man machen, aber nur, wenn man vermutet, dass es eine echte Allergie ist. Es gibt ganz selten echte IgE-vermittelte Allergien gegen Analgetika, aber das betrifft dann vor allem das Metamizol oder auch das Diclofenac, nicht die anderen Medikamente. Das heißt, wenn das wirklich viele Medikamente sind, die nicht vertragen werden aus dieser Analgetika-Gruppe, dann ist das keine echte Allergie. dann ist es eine Unverträglichkeit. Und die kann man mittels Hauttest gar nicht nachweisen. Das heißt, was machen wir? Einen Provokationstest, weil wir müssen es ja nachweisen. Wir müssen ja schauen, was der Patient verträgt und was er nicht verträgt und wie die Dosis ist. Zum Beispiel hier bei der nasalen Polyposis beim Subtypen NERD von dieser Analgetika-Intoleranz nehmen wir den Patienten auf. Die FEV1, das 1-Sekunden-Kapazität, sollte über 70% sein, damit sozusagen das Asthma, das nicht einen Asthmaanfall auslöst und der Patient nicht gefährdet ist. Aber dann bekommt der Patient in steigender Dosierung alle 2 Stunden Acetylsalicylsäure, und zwar erst 62,5 Milligramm, 2 Stunden später 125, 2 Stunden später 250 und dann 500. Das ist sehr aufwendig, da ist der Patient eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Und wenn man eine echte ASS-Intoleranz hat oder Analgetika-Intoleranz, dann kommt man meistens nicht über diese 125 Milligramm hinaus. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir auch alle 30 Minuten tatsächlich den Peakflow messen auf der Station, Patienten überwachen und natürlich auch nach Symptomen fragen. Meistens bekommen die schon nach 62,5 oder 125 Milligramm einen Schnupfen. Manchmal geht es bis 250 Milligramm. Echte Asthmaanfälle habe ich selten gesehen. Hier muss man vorsichtig sein eben und schauen, dass man den Patienten nicht unter 70% FEV1 dieser Testung unterzieht. Einfacher ist es bei der Urtikaria-Grunderkrankung. Da fürchten wir uns viel weniger als vor dem Asthma. Hier kann man auch eigentlich rascher raufdosieren, das heißt, wir geben gleich 125 Milligramm und dann nach 2 Stunden 250. Und hier sieht man auch schön, dass bei dieser Patientin bereits nach diesen 2 Dosen zu einem Angioödem kam, das heißt, das neckt im Rahmen einer chronisch spontanen Urtikaria auf diese Analgetika ist gesichert. Gut, was machen wir dann, wenn wir diese ganzen Provokationstestungen, Hauttestungen und so weiter durchgeführt haben und wir zu einem Ergebnis gekommen sind? Ganz wichtig, man sollte natürlich die Allergen vermeiden. Sicher ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Allergiepass ausstellt, dass der Patient auch was herzeigen kann. Und natürlich, wenn man mit Provokationstestungen auch alternative Therapien herausgefunden hat, kann man die auch empfehlen. Wichtig ist auch, dass das einfach und klar erklärt wird für den Patienten, logisch, und auch, dass man sicher ist, dass es die richtige Diagnose ist. Das ist jetzt ein Muster für einen Allergiepass. Ich weiß, dass ihr im FAZ schon diese Karten habt. Wir haben noch immer diesen Allergiepass. Wichtig ist natürlich, dass wir den ausfüllen. Bei diesen, sage ich mal, händisch auszufüllenden Allergiepässen ist es manchmal so, dass der Patient dann selber noch was dazu schreibt. Das soll natürlich nicht sein. Deswegen sind diese Karten besser. Aber prinzipiell muss das dokumentiert werden, auch welche Reaktion war es, Typ 1, Typ 4, welche Medikamente wurden provoziert, welche Medikamente werden vertragen, was wird nicht vertragen. Das muss da drin stehen. Ach so, und das dann natürlich nur durch Spezialisten ausgefüllt werden, ja, oder durch Ärzte, die sich auskennen. Gut, damit bin ich eigentlich am Ende und wir haben noch 2 Fälle, die wir mit Ihnen gerne hier im Publikum diskutieren würden, oder? Und ich würde gerne noch auf unser kommendes Allergie in Wien hinweisen, das wir auch hier im Billrauthaus veranstalten werden, allerdings hybrid, also auch live. Und es wird eine spannende Fortbildung. Wir haben Themen zusammengetragen, die sozusagen Allergologie bunt gemischt aus jedem Bereich, was Sie schon immer wissen wollten. Also vielleicht haben Sie Lust zu kommen. Gut, dann noch also 2 interaktive Fälle. Jetzt bin ich noch in der Zeit. Passt alles?
Ja.
Okay. 35 Jahre alte Patientin hat Motrim eingenommen, 100 Milligramm, wegen einem Harnwegsinfekt. 35 Jahre, naja, ich glaube, das Bild passt nicht ganz dazu. Wir hatten kein anderes Angioödem, aber die Urtikaria passt. Und sie hat Ibuprofen hat sie auch zusätzlich eingenommen. Einen Tag später hat sie dann Urtikaria und Angioödeme bekommen. Das ist dann wieder weggegangen, wurde behandelt vom praktischen Arzt mit einem Antihistamin. Und dann hat sie 4 Wochen später nochmal einen fieberhaften Infekt gehabt und hat nochmal Ibuprofen eingenommen, aber hat es vertragen. Jetzt eine schwere Frage, wie heißen denn die Primäreffloreszenzen? Sind das Urtikae, Blasen, Vesikel, Schuppen oder ist das ein Ulkus?
Wichtig ist, Sie können, auch wenn Sie online zusehen, jetzt mitstimmen. Sie dürfen, und die im Saal Anwesenden dürfen...
Die dürfen rausschreien.
Was denken Sie? Naja, oder sollen wir das Online-Publikum entscheiden lassen?
Ja, dann muss das Online-Publikum entscheiden. Haben Sie gewotet? Ja, richtig, eine Quaddel ist das. Sehr gut erkannt. Und was würden Sie als nächstes der Patientin empfehlen? Was würde man testen? Würde es das Trimethoprim, das Ibuprofen, Acetylsalicylsäure oder Trimethoprim und Ibuprofen? Was würden Sie testen mittels Hauttest? Das ist schwieriger.
Sie dürfen auch schon wieder online voten. Gibt es hier jemanden im Saal, der einen Tipp abgeben will? Es gibt jetzt nicht richtig oder falsch. Also es ist
Nein, es gibt nicht richtig oder falsch. Sehr gut. Also das würde man nicht testen, oder? Weil das hat sie ja vertragen. Genau. Die Kollegin hat gesagt, Ibuprofen hat sie ja eigentlich schon einen Provokationstest gemacht. Genau. Richtig, hat sie. Das ist jetzt nach 4 Wochen vertragen. Deswegen würde man nur das Trimethoprim testen. Ja? Nicht das Ibuprofen, das hat sie vertragen. Ist das klar, oder? Willst du da noch was dazu sagen?
Nein. Ja, also der Chat hat auch fürs Trimethoprim mit 60% getippt und Trimethoprim und Ibuprofen mit 40%. Aber das hast du gerade erklärt, dass wir eigentlich, weil es ja vertragen wurde, das gar nicht testen müssen.
Genau. Sehr gut. Genau. Was haben wir noch dazu geschrieben? Hier ist die Anamnese auch eigentlich eindeutig, ne? Trimethoprim, sie hat das genommen und hat den Ausschlag bekommen, also wird es wohl der Auslöser sein. Das Einzige, was man, wenn die Patientin auf das Trimethoprim wirklich angewiesen ist und sie sich fürchtet, kann man es natürlich testen, weil es kann theoretisch sein, dass sie es irgendwann wieder verträgt und dass das eine einmalige Reaktion war. Wäre möglich. Gut, dann bist du dran. Wir haben noch einen anderen Fall und dann...
Jetzt haben wir noch einen anderen Fall. Jetzt geht es sozusagen, jetzt geht es in die harten Reaktionen. Ein Mann, 48 Jahre alt, aber das Gute ist, der Fall geht gut aus, weil das sind die Fotos, die mir der Patient von seinem eigenen Handy mitgebracht hat. Also er hat überlebt, das gleich vorausschicken. Er hat erhöhte Harnsäurewerte, bekommt ein neues Medikament vom Hausarzt und hat seit einer Woche stark schmerzhafte Ausschläge und Schluckbeschwerden. Und die Kollegen, wie Sie sehen, im AKH auf der Hautklinik haben sich entschlossen, ihn stationär aufzunehmen. Was sehen wir? Wir sehen, er hat überall diese Hautveränderungen. Und wir sehen, er hat eigentlich nur ganz wenige Hautareale, die nicht betroffen sind. Und wenn wir hier uns das genauer ansehen, sehen wir so andeutungsweise schießscheibenartige Hautveränderungen und hier sozusagen von seinem Handy unten heraus fotografiert ebenso. Dann sehen Sie eines, was wir auch als Dermatologen immer sehr schätzen, ist, wenn Patienten Handyfotos haben. Ermutigen Sie immer die Patienten, wenn sie sich so etwas sehen, akut, dass sie Handyfotos machen, weil das kann für die spätere Aufarbeitung ganz essentiell sein, dass wir wissen, wie hat das in der Akutphase ausgesehen. Und da Handys heutzutage so gut in der Fotoqualität sind und so optimiert, Hautfarben richtig darstellen zu können, tun Sie das, wenn Sie das akut sehen, den Patienten immer dazu animieren, eine Fotodokumentation zu machen und das Foto auch nicht zu löschen. Jetzt kommt schon die schwierigere Frage. Wie heißen denn diese Primäreffloreszenzen? 2 Antworten sind richtig. Wir meinen jetzt das hier. Ist das eine Quaddel? Ist das eine Blase oder ein Vesikel, auch Bläschen bezeichnet, sehen wir hier Schuppen oder ein Ulkus. Wir können wieder das Voting starten. Will sich jemand im Saal outen? Sollen wir auf das Online-Vote-Ergebnis warten?
Also es sind 2, also 73% sind für die Blase und 82% für Vesikel. Das sind eigentlich gute Dermatologen.
Sehr gut. Wir sind ganz zufrieden mit Ihnen, weil es haben natürlich beide recht, weil das Bläschen ist ja im Endeffekt die kleine Schwester der Blase. Und wir sehen hier natürlich beides. Klassisch eine blasenbildende Erkrankung. Also Blase und Vesikel, also Bulla und Vesikel waren hier passend. Was man machen kann, wenn man sich nicht sicher ist, man kann hier das Nikolsky-Zeichen auslösen. Das heißt, wenn Sie daran schieben an der Blase, können Sie die Blase weiterschieben. Machen Sie das bitte nicht. Es ist massiv schmerzhaft für den Patienten. Sie können damit eine große Erosion auslösen. Es ist eher so ein, im Hinterkopf sollten Sie das haben, dass man das machen könnte. Und wenn Sie ein Nikolsky-Zeichen auslösen können, ist das immer ein Warnhinweis. Ja, aber früher ist man so hingegangen, hat jedem Studenten das gezeigt, wie sein Nikolsky-Zeichen funktioniert. Aber wir haben schon gesagt, Scars, also Narben, sind das Hauptproblem im weiteren Verlauf. Und wir wollen damit sozusagen nicht künstlich die Haut ablösen und Narben auslösen. Aber wie lautet denn jetzt die Diagnose? Ist das eine toxische epidermale Nekrolyse? Ist das ein Herpes Zoster? Sind das Varicellen, auch blasenbildende Erkrankung? Ist das ein Arzneimittel Exanthem oder ist das eine Verbrühung? Ich sage Ihnen gleich, alle könnten Blasen machen. Also an der Blase können Sie sich nicht festmachen. Bitte. Ja, sollen wir wieder das Online-Publikum bitten? Na, sehr gut. Ja, das ist eine toxische epidermale Nekrolyse. Also das ist die Maximalvariante einer Arzneimittelreaktion oder die schwerste Form der Arzneimittelreaktion. Der Herpes Zoster macht auch Bläschen, aber natürlich herpetiform gruppiert, meistens in einem Dermatom. Die Varicellen sind ja die primäre Infekt. Also da würden wir das systemisch sehen und wir würden immer auch bei einem Varicellen nicht so ein uniformes Bild sehen, weil das typische ist für die Varicellen, die schießen immer wieder auf. Das heißt, hier sehen wir alle Phasen der Erkrankung und die Blasen, die herpetiform gruppiert sind, sind nur in der speziellen Phase zu sehen. Das heißt, sie sehen Blasen, Schuppen, Krusten, das ist das typische für die Primärinfektion mit dem Varicella Zoster Virus. Das Arzneimittel Exanthem kann selten bullös sein, ist es aber dann nicht so großflächig verbreitet, vor allem in deiner Subvarianten des fixen multilokulären bullösen Arzneimittel Exanthems, das aber schon eine totale Rarität ist. Und die Verbrühung könnte durchaus aussehen, aber bei einer Verbrühung würden wir immer Abbrennspuren erwarten. Und das sehen wir hier natürlich nicht. So. Und jetzt noch die Frage der Fragen. Welches ist der wahrscheinlichste Auslöser? Denken Sie daran, wir hatten die erhöhte Harnsäure. Es ist jetzt nicht so schwierig, glaube ich, aber ich lese vor. Penicillin, Vitamin B12, Allopurinol, ein Urostatikum, Bisoprolol, ein Beta-Blocker oder Lisinopril, ACE-Hemmer. Hat jemand einen Tipp? Wir starten mit das Online-Voting. Will sich jemand hier im Saal
festlegen? Ich glaube, es ist 100%.
100% richtig, hervorragend. Natürlich Allopurinol. Hautärzte hassen Allopurinol. Ja? Genau deshalb. Und da muss man immer sagen, aus dermatologischer Sicht, Allopurinol ist berühmt dafür, dass es diese schwere Reaktionsmuster macht. Aber es gibt nicht so viele Alternativen. Deshalb ist man aus dermatologischer Sicht diese Befundkosmetik ein Dorn im Auge, wenn der Patient noch nie einen Gichtanfall hatte, Allopurinol einzusetzen, weil uns bleiben ja nicht so viele Alternativen übrig. Es gibt ein, zwei Alternativen, wie wir die Harnsäure wieder herunterbringen. Das heißt, wenn der Patient überhaupt keine Zeichen hat, muss man aus dermatologischer Sicht nicht unbedingt die Harnsäure senken, weil das ist eine ganz Also wenn es eine toxische epidermale Nekrolyse gibt, sucht man als Dermatologe automatisch nach dem Allopurinol. Penicillin ist heute viel vorgekommen, aber Penicillin ist kein typischer Auslöser. Vitamin B12 macht das eigentlich nie. Bisoprolol als Beta-Blocker macht eine andere typische Hautmanifestation, das ist die Psoriasis, also macht psoriasiforme Exantheme. Und Lisinopril ist als Stellvertreter für die ACE-Hämmer natürlich beim isolierten Angioödem eigentlich der häufigste Auslöser. Das medikamentös induzierte Angioödem, wenn es nicht mit einer Urtikaria verknüpft ist, da schaut man eigentlich als Dermatologe immer, hat der Patient einen ACE-Hämmer. Ich danke Ihnen und wir sind jetzt für Fragen von Ihnen offen. Ist was im Chat gekommen?
Nein. Wenn noch Fragen aus dem Chat kommen, bitte stellen Sie es. Ansonsten?
Ich habe zwei Fragen. Die eine ist, wie kommt es, dass ich, als ich studiert habe, gelernt habe, es gibt eine Kreuzallergie zwischen Penicillin und Cephalosporinen, frage ich mich heute. Es war bei uns gang und gäbe, aufpassen, nicht diese Kombination geben, es kann immer die Gefahr einer Kreuzallergie sein. Und das Zweite ist, ich wollte natürlich die Auflösung wissen, wie Sie reagiert haben bei der Patientin mit der multiplen Allergieanamnese auf fast alle Antibiotika.
Also das Erste ist, ja, das haben wir auch selber noch mit den Kreuzreaktionen so geschrieben und im Fortbildungsartikel geschrieben. Es hat sich einfach durch viele Studien eigentlich in den letzten 10 bis 15 Jahren gezeigt, dass das so nicht stimmt. Und der Punkt, den Ihnen schon die Frau Obertsprengert gezeigt hat, ist der entscheidende Punkt. Die Seitenketten sind das Allergen. Es ist ganz selten der Beta-Lactam-Ring.
Aber wenn es der Beta-Lactam-Ring ist, dann betrifft das natürlich auch die Cephalosporine. Deswegen ist der Unterschied so wichtig und deswegen ist die Provokation wichtig. Ausschließen kann man es nicht. Ne?
Aber es ist wirklich, die Seitenketten sind so wichtig, weil manche Cephalosporine und manche Aminopenicilline teilen dieselbe Seitenkette. Und daher kommt das. Aber nicht wegen des Beta-Lactam-Rings, was selten ist, sondern weil die Seitenketten gleich sind.
Die Seitenketten, die ich gezeigt habe, bei den Aminopenicillinen, die gibt es vor allem bei der ersten Generation Cephalosporine, also Cefalexin. Das wird die Patientin auch nicht vertragen.
Oder aber auch das Cefaclor.
Oder das Cefaclor, genau. Wichtig. Aber das Cefipidim, zum Beispiel Tricef oder wie auch immer, dritte Generation, geht.
Und der zweite Fall mit diesen Multiplen bei der bulgarischen Patientin, also wir haben sehr lange verhandelt, weil sie wollte sich natürlich so überzeugt, sie ist auf alles allergisch und ein unlösbarer Fall und sagen, ja, also das ist natürlich, ich liebe ja meine liebe Kollegin, die Frau Obertsprengert sagt immer, wenn sie das gar nicht glaubt, sagt sie das Wort Bullshit und das ist natürlich hier etwas, was man sagt, das ist natürlich ein Blödsinn, das kann es gar nicht geben. Das Schwierige ist, es kann einige geben, aber sie hat mein Antibiogramm mitgebracht und da stehen die waren sie der Keim gegen die Aminopenicilline empfindlich. Das heißt, da jetzt die Tests bei den Aminopenicillinen am besten funktionieren, ist das, was ich mit ihr mal ausgemacht habe, zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt einmal die Aminopenicilline an. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, wenn wir das alles durchtesten, brauchen wir ein Jahr.
Und man braucht die Provokationstests dazu. Ne? Das geht nicht nur über Hauttests, weil es sind ja viele Medikamente, die man gar nicht ausreichend hauttesten kann. Also man müsste sie wirklich provokationstesten. Und
aber das Wichtige ist einmal zu klären, stimmt das mit der Penicillinallergie? Ja? Weil wenn das mit der Penicillinallergie tatsächlich im Hauttest stimmt, dann wird der Fall einmal schwieriger. Aber das Zweite ist, kommt es mit dem Koryphäenkiller-Syndrom daher. So mit dieser Überzeugung, mir kann man nicht helfen. Und sagen, man kann hier die Hände in den Schoß legen oder eben, weiß ich, Florian Thalhammer fordert jetzt allergologische Trachtung. Und wir werden das einmal sehen. Das Zweite ist, aber das muss man immer sagen, man kann auch Patienten, die eine echte Allergie haben, wenn das Medikament dementsprechend wichtig ist, gibt es ja ein Verfahren, dieses Medikament vorübergehend verfügbar zu machen. Man nennt das Desaktivierung. Also Sie geben also das Medikament in sehr rascher Reihenfolge. Es scheint eigentlich aus wie ein Provokationstest. Der Unterschied ist, dass Sie das sehr schnell hintereinander geben. Also quasi die der Trick ist, Sie erschöpfen die Mastzellen. Immer wenn Sie sagen, die Mastzelle wieder Luft holt, zack, kommt schon die nächste Dosis. Das Problem ist, dieser Effekt hält nur für ungefähr 48 Stunden ab. Wenn Sie dieses Medikament dann abbrechen, dann müssen Sie das, wenn Sie das nächste Mal wiedergeben, erneut durchführen. Aber wenn es um sehr wichtige Medikamente geht, zum Beispiel Ovarialkarzinom, Platin, Salze sind bekannt, dass sie IgE-vermittelte Allergien machen können. Und das ist eine der letzten wirklich harten Indikationen für Platinsalze gewesen, wo Platinsalze tatsächlich auch das Langzeitüberleben verbessern können. Und es keine alternativen Präparate gibt, dann ist es möglich, die Patientin bei jedem Chemotherapiezyklus erneut zu desaktivieren. Das heißt, es ist immer die Frage, was will ich erreichen, wie wichtig ist das Medikament, wie sicher bin ich mir, dass das Medikament dem Patienten helfen kann. Und man muss sagen, es gab vor 2014 publiziert von Pascal Demoly, der ist einer der wichtigsten Figuren in der internationalen Arzneimittel-Unverträglichkeitsforschung ist, ein Konsensusstatement, ein globales, dass man gesagt hat, okay, wenn man Medikamente testen will, sollte man vor allem drei Gruppen testen, Beta-Lactam-Antibiotika, zweitens NSARs, aus den Gründen wie vor, und das dritte eben die Lokalanästhetika. Die Lokalanästhetika nicht, weil irgendjemand glaubt, dass der Patient eine Lokalanästhetika-Allergie ist, sondern sie spritzt es in die Haut intradermal und nach 20 Minuten ist die Anamnese beseitigt. Und deshalb sind das immer die drei Gruppen, die man sich herausgreift. Bei allen anderen müssen Sie das individuell herausgreifen. Und auch aus diesem Grund habe ich der Patientin vorgeschlagen, Beta-Lactame zu testen. Ob sie kommen wird, bin mir nicht so sicher.
Oft ist da auch sehr viel sagen wir mal, psychische Beeinträchtigung dahinter. Ne? Das ist spielt oft eine Rolle. Muss man sich auch anschauen tatsächlich.
Was uns aber wichtig ist, ist Ihnen auch zu vermitteln, wir sehen oft völlig unrealistische Zuweisungen. Also, und das Schwierige ist, dass die Patienten dann mit einer Mission kommen und in der Mission stehen dann auf einmal 8 Medikamente. Und wenn man dann dem Patienten sagt, okay, Sie haben jetzt zwar 3 Monate auf den Test gewartet, aber ein Test aus unserer Sicht auf Opiate ist extrem schwierig, weil Opiate sind zum Beispiel obligate Histamin-Releaser. Früher hat man Opiate im Hauttest eingesetzt als Positivkontrolle. Das heißt, Sie können Opiate überhaupt nicht hauttesten. Und Typ-1-Allergien sind extrem schwierig. Und wenn das schon draufsteht, dann ist das so etwas, was man von vornherein wegsortiert. Und dann hat man schon einen unzufriedenen Patienten da, weil er jetzt 3 Monate gewartet dafür, dass er jetzt hört, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist. Das heißt, je genauer, wenn Sie Patienten schicken, je genauer Sie das Medikament beschreiben können, wenn Sie es auf ein Medikament runterbrechen können, wenn es Befunde gibt, die dem Patienten mitgeben, eben Handyfotos, ja, und desto sinnvoller ist die Testung. Also es ist so wie immer Shit in, Shit out. Ja, also wenn ich vorher eine unklare Fragestellung habe, dann wird auch meine Antwort unklar sein.
Das war ein schönes Schlusswort. Achso, auch eine Frage.
Schönes Schlusswort. Ich habe das Red-Man-Syndrom vermisst.
Ja, das Red-Man-Syndrom ist ein bisschen veraltet, weil Vancomycin, das war ein typisches Symptom des Vancomycins und das war typisch, wenn Vancomycin so schnell gegeben wurde. Aber es ist, Vancomycin hat eigentlich seine Bedeutung verloren, aber Vancomycin oral hat noch seine Bedeutung und da macht es das Red-Man-Syndrom nicht.
Und das Red-Man-Syndrom ist natürlich auch nicht IgE-mediiert und wenn man es langsam tropfen lässt, verträgt der Patient das Vancomycin auch. Also,
das ist auch etwas, was bei den Schmerzmitteln öfters zu erkennen ist, dass wenn der Patient das oral nimmt, verträgt er die Dosis, wenn es aber IV im Schuss bekommt, kann es anaphylaktogen wirken. Also es ist immer auch die Frage, in welcher Medikamentenvariante wird es gegeben, und oft ist es die Geschwindigkeit. Also manchmal sieht man, dass retardierte Medikamente vertragen werden und dieselbe Dosis nicht retardiert, wird nicht vertragen. Das ist besonders bei den Unverträglichkeitsreaktionen eigentlich recht typisch. Gibt es noch was im Chat?
Nein.
Gut. Dann bedanken wir uns für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können und haben gesehen, dass Arzneimittelreaktionen sehr komplex sind und dass man in Einzelfällen Austestungen durchführen kann, dass die Ressourcen aber sehr begrenzt sind und dass man sagen wirklich sehr selektiv, und das wäre unsere große Bitte an Sie, sehr selektiv zuweisen sollte an den Patienten, der das wirklich braucht.
Einen schönen Abend auch nach Hause an die Bildschirme. Bis zum nächsten Mal.